Guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen zurück hier und an den Bildschirmen Sonntag oder wann auch immer du dir den Gottesdienst anguckst. Mein Name ist Steffen, ich bin einer der Pastoren dieser Kirche und für mich ist das jetzt so ein besonderer Moment. Ich bin seit November zum ersten Mal wieder hier am Mikro und freue mich und bin total froh und dankbar, dass ich wieder das machen darf, was ich leidenschaftlich gerne mache, nämlich Gottes Wort auslegen und Menschen mit Jesus bekannt machen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass wir jetzt Einblick bekommen in dein Herz, in deine Gedanken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Und dass du uns etwas von dir und deiner Größe und deiner Liebe zeigst. Amen. Tim hat es schon erwähnt, wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Die heißt Herzensbeziehung. Johannes berichtet über Jesus. Herzensbeziehung, Johannes berichtet über Jesus. In den nächsten Wochen werden wir uns mit den ersten Kapiteln des Johannesevangeliums beschäftigen. Das ist das vierte Buch im Neuen Testament und beschäftigt sich, wie die ersten drei Bücher, Matthäus, Markus und Lukas auch, mit Jesus Christus, der Person, seinem Leben, was er gesagt, was er getan hat und Johannes ganz besonders auch mit den letzten Tagen im Leben von Jesus, seinem Sterben und seiner Auferstehung. Häufig werden diese vier Bücher als Biografien bezeichnet, die aus unterschiedlichen Perspektiven das Leben von Jesus beleuchten und beschreiben. Aber wer diese vier Berichte miteinander vergleicht, wird ziemlich schnell feststellen, Johannes sticht da etwas raus. Der ist irgendwie sehr besonders unterwegs. Es ist das persönlichste der vier Evangelien. Es ist auch das emotionalste dieser vier Evangelien, was sicherlich auf der einen Seite mit Johannes und seiner Persönlichkeit zu tun hat, zum anderen aber auch mit der Beziehung, die zwischen Johannes und Petrus, Johannes und Jesus in dieser Zeit entstanden ist. Mehrmals spricht der Verfasser, der sich selbst nicht mit Namen nennt, von sich selbst in der dritten Person von dem Jünger, den Jesus ganz besonders geliebt hat. Das Johannesevangelium ist das späteste, also das als letztes geschriebene dieser vier Evangelien, wahrscheinlich in der Zeit zwischen 85 und 90 nach Christus ungefähr. Also 50 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und wieder zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist. Und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kannte Johannes die anderen drei Evangelien, die sehr viel über die Fakten berichtet haben, was in der Zeit mit Jesus passiert ist. Und deswegen konzentriert sich Johannes darauf, diese anderen drei Berichte zu ergänzen. Mehr als die anderen drei würde ich Johannes als das geistliche Evangelium beschreiben, mit zwei Absichten. Erstens, er möchte, dass Menschen, die noch nicht glauben, anfangen zu glauben oder anfangen können zu glauben. Und zweitens möchte er, dass die, die schon glauben, im Glauben weiter wachsen. Warum sind diese vier Evangelien so unterschiedlich? Ich versuche mal, das mit einem Vergleich zu erklären. Stellt euch vor, verschiedene Menschen sollen ein kurzes Statement abgeben zu der Frage, wer ist Steffen? Einer unserer Nachbarn berichtet einem seiner Freunde, der mich nicht kennt. Dieser Bericht wird anders ausfallen, als wenn ich einen meiner Kollegen oder Kolleginnen fragen würde, erzähl doch mal was oder die oder der etwas einem anderen Pastor oder einem anderen Gemeindegründer von mir erzählen würde. Und nochmal ganz anders würde der Bericht ausfallen, wenn Nata, meine Frau, die ich besonders liebe, etwas berichten würde von mir für unsere Familie. Das wäre definitiv der emotionalste und der tiefste Bericht und der am wenigsten faktische Bericht. Aber alle drei Berichte würden sich ergänzen und würden die Frage beantworten, wer ist Steffen? Und so ist es auch bei diesen vier Evangelien. Die erkennen sich und ergänzen sich und wir schauen uns heute den Anfang des Johannesevangeliums an, den sogenannten Johannesprolog, die Einleitung zu diesem Augenzeugenbericht, der dann kommt, über Jesus. Und um diesen Prolog richtig verstehen zu können, müssen wir etwas machen, was manche Leser niemals machen würden, nämlich zuerst den Schluss lesen. Also wir spoilern so ein bisschen. Ich lese euch den Epilog vor. Da schreibt Johannes nämlich am Ende dieses Evangeliums: Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, die nicht oder durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen Leben habt. Das schreibt er am Ende. Und das hilft uns, den Anfang zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe in der letzten Woche nach dieser schlimmen, katastrophalen Explosion in Beirut, habe ich gemerkt, wie intensiv und wie berührend Augenzeugenberichte sind. Ganz anders, als wenn selbst ein perfekter Journalist irgendwie als Außenstehender über dieses Ereignis recherchiert hat und berichtet, wie tief diese Augenzeugenberichte berühren. Und ich möchte euch erinnern, das, was wir jetzt lesen, ist ein Augenzeugenbericht. Wir vergessen das manchmal, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, falls du die Bibel in die Hand nimmst. Hier schreibt uns ein Mann, Mitte 80, der Jesus persönlicher und intensiver und intimer kannte als jede andere Person. Johannes hat Jesus ungefähr 50 Jahre überlebt. Er hat 50 Jahre länger gelebt als Jesus. Und in diesen 50 Jahren hat er Glaubenserfahrungen gemacht. Er gehört zu den 12 Jüngern, die sich in vielen Momenten ihres Lebens verwundert am Kopf gekratzt haben und sich die Frage gestellt haben: Wer ist nur dieser Jesus? 3 Jahre hat Johannes an der Seite von Jesus Wunder erlebt, Geschichten gehört, bei Heilungen zugesehen, gelacht, geweint, sie sind zusammen gewandert, sie haben gebetet, sie sind zusammen gerudert. Und es hat diese 3 Jahre gebraucht, bis Johannes für sich die Antwort gefunden hat auf die Frage: Wer ist dieser Jesus? Um uns zu helfen, früher, vielleicht jetzt, heute, eine Antwort auf diese Frage zu finden, schreibt er am Ende seines Lebens auf, was er erlebt hat, wenn er zurückguckt auf sein langes Leben. Und er möchte, ich wiederhole es nochmal, 2 Dinge damit erreichen. Erstens, Glaube bei Menschen, die noch nicht glauben, entstehen zu helfen, diesen Glauben. Und zweitens, Menschen, die schon glauben, da soll sich Glaube vertiefen durch das, was er schreibt. Und ich wünsche mir, dass uns dieser Augenzeugenbericht, den wir jetzt anfangen, uns anzugucken, dass der uns berührt und uns wirklich zu Herzen geht. Das ist das Anliegen von Johannes, und dass sich unsere Beziehung zu Jesus durch diesen Bericht verändert. Egal, wie du deine momentane Beziehung zu Jesus oder deine noch nicht Beziehung zu Jesus beschreiben würdest. Und jetzt hört mal, wie er in sein Evangelium einsteigt, um die Frage zu beantworten: Wer ist Jesus? Ihr habt den Text in eurem Programmheft auf Seite 3. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können oder nicht ergriffen. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das ist ein anderer Johannes, das ist Johannes der Täufer. Aber Johannes der Jünger schreibt das, nur damit ihr nicht verwirrt seid. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, jetzt geht es wieder um das Wort, um Jesus, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich. Denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Soweit Gottes Wort. Klingt ein bisschen wie ein Abschnitt aus einem Rätselheft. Oder irgendwie Text für Freaks. Manchmal wird, wenn Leute anfangen, die Bibel zu lesen, wird gesagt, fang mit dem Johannesevangelium an. Das ist ganz einfach. Das ist der Anfang davon. Nicht nur was für Theologie-Nerds, sondern wir nähern uns diesen Text jetzt an. Und ich glaube, jetzt, nachdem wir wissen, was die Absicht von Johannes war, bekommen wir eine Ahnung davon, was er mit diesem Anfang erreichen möchte. Er stellt erstens die zentrale Person vor, um die es geht, Jesus, den Sohn Gottes, Gott. Und zweitens stellt er in diesem Prolog schon Themen vor, um die es in seinem Augenzeugenbericht dann immer wieder gehen wird. Jesus, Schöpfung, Licht, Leben, Schöpfergott, der Mensch wurde, Wahrheit, Gnade. Wenn du also nicht so recht weißt, was du mit diesem Jesus anfangen sollst oder was es mit diesem Jesus auf sich hat, kann dir dieser Text dabei helfen. Wenn du noch nicht glaubst, also dein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt hast, aus welchen Gründen auch immer, nicht so mutig bist, dein Leben von Gott leiten zu lassen, dann kann dir dieser Text dabei helfen. Wenn du schon lange mit Gott lebst und dich zu den Fortgeschrittenen im Glauben zählst, dann kann dir dieser Text dabei helfen, in deinem Glauben weiter zu wachsen und tiefer und lebendiger zu werden. Wenn du mit Zweifeln kämpfst, weil es scheinbar vielen Leuten in deinem Umfeld besser geht als dir, vielleicht sogar denkst du, Leute, die nicht glauben, geht es besser als mir, wo ich glaube, dann wird dir dieser Text bei diesen Fragen helfen. Und wenn du bereit bist, Gott zu deinem Herzen sprechen zu lassen, dann wirst du nachher ein anderer sein oder eine andere, als du jetzt bist. Wenn wir als Kirche eine Bewegung des Evangeliums hier in der Stadt sein wollen, dann wird uns dieser Text dabei helfen, den Hunderten und Tausenden Menschen, die noch keine Antwort auf die Frage haben, wer ist eigentlich dieser Jesus? Dann wird uns dieser Text dabei helfen, ihnen eine Antwort zu geben. Merkt ihr, wie Gott uns durch Johannes zu sich ziehen, einladen, berühren und verändern möchte. Johannes, ist sehr interessant, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was war in dieser Zeit los? Johannes hat beobachtet, wie verschiedene Lehren, die aufgetaucht sind schon in diesen ersten Jahren, und verschiedene Strömungen und Angebote, die aufgetaucht sind, den Glauben der Christen und der Kirchen negativ beeinflusst und verändert hat. Und es ist ihm kurz vor seinem Tod ein großes Anliegen, seine Leser daran zu erinnern, was wesentlich und was wirklich wichtig ist. Und Johannes hatte keine Ahnung davon, wie wichtig diese Fragen und dieser Text für unsere Zeit heute ist, wo viele Menschen keine Antwort auf die Frage haben, wer ist eigentlich Jesus? Und was hat es mit dem christlichen Glauben auf sich? Und da, wo du vielleicht oder wo wir eine Antwort auf diese Frage gefunden haben oder denken, eine Antwort auf diese Frage gefunden zu haben, da hilft uns dieser Text, unsere eigene Vorstellung auf den Prüfstand zu stellen, ob wir wirklich dem Jesus der Bibel vertrauen oder ob wir einem eigenen Wunschbild oder irgendwelchen Spekulationen folgen. Und ihr glaubt nicht, wie viele komische Lehren und Angebote auch heute im Umlauf sind, und Menschen und Glauben und Kirchen beeinflussen, sodass es in eine komische Richtung abdriftet. Und deswegen bin ich Johannes total dankbar für diesen Text, der uns dabei helfen kann, unser Bild von Gott zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Und das ist der Grund, warum wir vor ungefähr 8 Jahren diese Kirche gestartet haben. Wir wollten gerne einen Ort schaffen, wo Menschen den Gott der Bibel, Jesus, kennenlernen können, ohne dass sie sich dabei komisch vorkommen. Und gleichzeitig wollen wir Menschen, die schon glauben, in ihrem Vertrauen auf Gott herausfordern und dadurch gemeinsam weiter wachsen. Okay, welche Antworten gibt uns dieser Text auf die Frage, wer ist Jesus? Und ich sage euch gleich, diesem Text kann man nicht mit einer Predigt gerecht werden. Ich habe bei Predigern geguckt, die ich sehr schätze, die haben mindestens 5 Predigten zu diesem Text gehalten. Ich musste mich also entscheiden. Wer ist Jesus? Erstens, Jesus ist Gott. In diesen Versen spielt Johannes mehrmals Teekesselchen. Wahrscheinlich kennt ihr dieses Spiel, wo ein Begriff 2 verschiedene Bedeutungen hat. Also Bank, die Sitzgelegenheit, und das Geldinstitut. Und so geht Johannes hier durch diesen Text mit dem Begriff Wort, beschreibt er zum einen gesprochenes Wort Gottes, zum anderen gleichzeitig die Person Jesus. Wenn es hier heißt, am Anfang war das Wort, erinnert das Menschen, die schon mal in die Bibel geguckt haben, sehr extrem an den Anfang der Bibel, wo es mit der identischen Konstruktion losgeht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie hat Gott geschaffen? Durch sein Wort. Gott hat gesprochen und es ist geworden. Und gleichzeitig trifft Johannes eine ganz entscheidende Aussage über Jesus, wenn er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wir werden gleich sehen, dass er im weiteren Verlauf des Textes Wort und Jesus als Synonyme verwendet, genauso wie später Licht und Jesus und Leben und Jesus. Ersetzt mal den Begriff Wort durch Jesus. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Johannes will, dass wir als seine Leser was ganz Wichtiges, was ganz Zentrales verstehen, nämlich erstens, Jesus ist Gott. Jesus ist nicht nur ein guter Redner, ein netter Mensch, ein Lehrer, ein Prophet, ein Vorbild, ein faszinierender Wundertäter, ein Freund oder was auch immer. Jesus ist Gott. Das Zweite, gleichzeitig, Jesus ist bei Gott. Hier wird eine Beziehungsaussage gemacht. Jesus ist Gott, aber als Sohn Gottes ist er nicht identisch mit Gott, dem Vater, sondern die beiden sind beieinander. Jetzt könnte man denken, du theologischer Pfennigfuchser, ist das so wichtig? Ja, es ist zum Beispiel wichtig, wenn wir in Gesprächen sind mit Leuten von anderen Religionen oder Weltanschauungen. Zum Beispiel, wenn ihr mal wieder Besuch von den Zeugen Jehovas an eurer Haustür habt. Wichtig für Gespräche mit Menschen, die Jesus nicht grundsätzlich ablehnen, ihn aber darauf reduzieren, dass er ein guter Mensch oder ein Wundertäter oder ein Prophet war. Und wichtig, wenn es um die Lehre, die sogenannte Lehre der Dreieinigkeit geht, ein Gott in 3 verschiedenen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das wird aber eine extra Predigtserie. Also, Jesus ist Gott und Jesus ist bei Gott. Was hat Jesus gemacht und wo kam er her? Vers 2. Der das Wort war, also Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn, also Jesus, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus war an der Schöpfung beteiligt. Wenn du an Jesus denkst, falls du an Jesus denkst, dann denkst du vielleicht ausschließlich an sein Leben. Sein Leben auf der Erde und das, was er gesagt und was er getan hat. Aber Johannes nimmt uns mit in die Zeit, bevor Jesus Mensch wurde. Er will unbedingt, dass wir wissen, dass es ihn schon vorher gab. Und das tut er, indem er uns bewusst macht, dass es nichts auf dieser Erde gibt, wo nicht Jesus dahinter steckt. Egal, an was du jetzt denkst. Ohne Jesus gäbe es das nicht. Kein Sonnenuntergang. Dich nicht. Mich nicht. Kein Menschen. keinen Menschen, der Computer entworfen hat, keinen Menschen, der auf dem Computer Computerspiele entworfen hat, keine Berge, keine Seen, kein Meer, kein Sex, keine Arbeit, keine Kinder, kein Licht, kein Schatten, nichts. Und hier treffen wir auf eine sogenannte fundamentaltheologische Aussage: Gott ist ewig. Was heißt das? Und wenn Jesus Gott ist, wie es dieser Text sagt, dann ist auch er schon einfach immer da. Er ist nicht irgendwann irgendwie entstanden oder geschaffen worden. Er ist einfach. So wie Gott sich Mose im Alten Testament vorgestellt hat als Ich Bin. Punkt. So, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Hirn kann das nicht fassen. Ich verstehe das nicht. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Und deswegen versuche ich eine Brücke zu schlagen und versuche mein Hirn, was das nicht fassen kann, und mein Herz, was das gerne glauben will, täglich mit Gottes Wort zu füttern und zu leiten, sodass ich hoffentlich immer mehr davon verstehe und dass ich den Aussagen der Bibel, auch wenn ich sie nicht verstehe, vertrauen kann immer mehr. Gott gibt es schon immer und das wird auch nicht irgendwann aufhören. Das bedeutet ewig. Und nicht nur, dass er schon immer da war, sondern auch, dass aus ihm alles andere entstanden ist. In ihm war das Leben und aus ihm ist jegliches Leben entstanden. Die Tiefe dieser Aussagen, das ist unfassbar. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und ins Herz rutschen. Und dieses Leben war und ist das Licht der Menschen, also für uns. Das ist Jesus. Das ist der erste Punkt. Jesus ist Gott. Zweitens. Jesus ist Mensch. Bei dieser zweiten Aussage über Jesus, Jesus ist Mensch, steigen alle anderen Weltanschauungen und Weltreligionen aus. Dass Gott Mensch wird und dann auch noch stirbt, also nicht fern bleibt, auf Distanz, nicht eine undefinierbare Energie oder Kraft oder ein Etwas, ist exklusiv christliche gute Nachricht. Das ist pures Evangelium. Und wenn sich vielleicht die ersten 10 Minuten und die ersten Verse für dich angefühlt haben oder immer noch anfühlen, angehört haben wie ein theoretisches Konzept aus der Vergangenheit, das nicht viel mit uns zu tun hat, dann wird es jetzt sehr persönlich. Warum ist Gott Mensch geworden? Was soll das? Weil Gott eine Bestandsaufnahme dieser Welt macht und zu der realistischen Problembeschreibung kommt: Dunkelheit, Finsternis ist die ideale Beschreibung für diese Erde. Und man muss kein Christ sein, um festzustellen, dass diese Welt an vielen Stellen nicht so ist, wie sie eigentlich sein soll. Und man muss nicht Christ sein, um festzustellen, dass es sowohl auf dieser Erde als auch in jedem unserer persönlichen Leben dunkle Ecken und dunkle Momente gibt. Die zerstörende Explosion in Beirut und das damit verbundene Leid, diese unmenschlichen Zustände in den Flüchtlingslagern, Lesbos ist nur ein Beispiel, die dunklen Gedanken einer Depression, persönliche Krankheiten, persönliche Schicksale sind nur kleine Platzhalter und Beispiele. Mal ganz abgesehen von den Dingen, die jeder von uns getan oder gedacht hat und von denen wir hoffen, dass nie jemand davon erfährt. Ich habe was Interessantes gelesen von Sir Arthur Doyle, ist der Sherlock Holmes Autor. Von ihm wird erzählt, dass er sich an einem Abend, an dem er schriftstellerisch nicht wahnsinnig kreativ war, ihm war langweilig und er hat sich einen Scherz erlaubt. Er hat 5 seiner besten Freunde aus der britischen Oberschicht heimlich, unabhängig voneinander, eine Nachricht zukommen lassen. Und auf dieser Nachricht standen nur 5 Worte. Flieh, dein Geheimnis ist aufgeflogen. Einige Tage später wollte er sich mit denen treffen, um sich auszutauschen, wie sie dieses Experiment erlebt haben, was sie gespürt haben. und keiner war mehr in der Stadt. Alle waren geflohen. Mitten in diese Dunkelheit dieser Welt und in diese Dunkelheit unseres Herzens, unseres persönlichen Lebens, mitten in unsere Geheimnisse, ist Jesus gekommen, der selbst Mensch geworden ist. Er hat auf Hochzeiten gefeiert und Wein getrunken und war fröhlich. Er hat am Grab eines guten Freundes geweint. Er war müde, er hat Angst, er war auf Toilette, er hat gelebt, er hat geliebt, er ist gestorben. Aber indem Gott in Jesus Mensch geworden ist, hatte er Worte und Licht und Leben und Orientierung und Klarheit und Ordnung und Hoffnung in diese Welt gebracht. Und dazu musste er 100% Gott sein, um dieses Problem lösen zu können und gleichzeitig 100% Mensch werden, um sich so sehr mit uns zu identifizieren, dass er dieses Problem, unser Problem, lösen konnte. Das ist wieder sowas, was schwer zu verstehen ist. Er wurde angekündigt von Johannes dem Täufer, den lasse ich heute mal komplett weg, weil es nächste Woche um Johannes den Täufer und seinen Auftrag geht in den folgenden Versen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Und Johannes der Jünger beschreibt das so: Gott hat in Jesus mitten unter den Menschen in der Finsternis, das heißt hier auf der Welt, gewohnt, aber die Menschen wollten und wollen nichts von ihm wissen. Irgendwie mögen wir Menschen die Dunkelheit scheinbar mehr als das Licht. Wir haben es uns eingerichtet irgendwie. Und mit diesem Jesus der Bibel können wir nicht so richtig was anfangen, häufig zumindest. Der findet da keinen Platz. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich in den letzten 5 Monaten, wo es teilweise sehr, sehr, sehr dunkel war in meinem Leben, wie froh ich über diesen Vers 5 war. Das Licht leuchtet, das ist die Gegenwartsform. Das ist nicht die Vergangenheit. Nicht damals leuchtete das Licht, sondern das Licht leuchtet immer noch in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das war für mich ein so großer Trost und so eine intensive Zusage, die mich am Leben erhalten hat. Ich hatte keine Kraft von mir aus, das Licht zu suchen, aber ich hatte die Zusage, dass das Licht in meine Finsternis gekommen ist und dass meine Finsternis dieses Licht nicht auslöschen kann. Niemals. Das war so eine gute Nachricht. Das ist unfassbar. Vielleicht habt ihr davon gehört, in den 60er Jahren gab es in New York einen Mord, der sehr berühmt geworden ist. Viele Studien sind nach der Aufklärung dieses Falls über diesen Fall gemacht worden, bei Wikipedia zu finden unter dem sogenannten Zuschauereffekt. Folgendes war dort passiert: in Queens, Stadtteil mit vielen Einfamilienhäusern, wo das war, eine junge Frau, Ende 20, ist auf offener Straße überfallen und niedergestochen worden. Und diese Frau muss schrecklich um Hilfe geschrien haben. Und irgendwann, während sie geschrien hat, sind Lichter in den umliegenden Häusern angegangen. Und als der Verbrecher das gemerkt hat, hat er von ihr abgelassen und ist erstmal abgehauen. Dann hat er aber gemerkt, niemand von den Nachbarn kommt raus oder kommt runter. Und er kam zurück und hat weiter auf sie eingestochen. Und dann ging ein Fenster auf und einer der Nachbarn hat gerufen: Hör auf und lass sie los! Und es hat nichts genutzt und die Frau ist dann vor Ort verstorben. Der Täter wurde einige Zeit später gefasst und 38 Zeugen aus der Nachbarschaft, die das beobachtet haben, wurden befragt. Und einige von ihnen hatten eine Begründung oder Ausrede, warum sie nicht geholfen haben. Aber einige sind sehr ehrlich geworden und haben dann gesagt: Wir hatten Angst, selbst zu Schaden zu kommen. Deswegen sind wir nicht runtergekommen, deswegen sind wir nicht rausgegangen. Und ich dachte, ich glaube, das ist das, was Johannes uns hier sagen will. Jesus war sich nicht zu schade, selbst Schaden zu nehmen. Er hat nicht einfach nur ein Licht angemacht und ein Fenster auf und rausgerufen, sondern er ist als Licht runtergekommen, rausgekommen in eine Welt, die um Hilfe schreit. Er wurde abgestochen, hingerichtet und hat uns damit die Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden. Gott hatte keine Angst davor, in unsere Finsternis involviert zu werden. Er ist Mensch geworden. Und Johannes will unsere Vorstellung von Jesus auf den Prüfstand stellen. Er ist nicht weit weg, wie ein Zuschauer oder ein Nachbar hinter der Scheibe, sondern er ist nah. Und der dritte und letzte Punkt noch ganz kurz. Aus Menschen, die das glauben, werden Kinder Gottes. Vers 12. Denen jedoch, im Gegensatz zu denen, die ihn abgelehnt haben, denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich weiß nicht, ob ihr merkt, wie emotional Johannes hier wird. Es ist keine Last, Jesus zu kennen. Er ist kein Spielverderber. Er ist nicht irgendwie ein Chef oder ein Kontrolleur. Er ist auch nicht nur ein Wundertäter. Er ist auch nicht nur dafür zuständig, dass es uns gut geht. Gott macht uns zu seinen Kindern. Mit ihm fängt ein komplett neues Leben an. Und Johannes benutzt dann Worte wie Herrlichkeit und Gnade und Wahrheit und Fülle seines Reichtums, um das zu beschreiben, im Kontrast zu dem Gesetz, was vorher durch Mose gegeben war und wo Menschen immer gemerkt haben, das können wir nicht einhalten. Und deswegen ist Jesus gekommen und hat es eingehalten für uns. Und kurz bevor Jesus, und jetzt wird es sehr herausfordernd, kurz bevor Jesus diese Erde wieder verlassen hat, hat er zu seinen Nachfolgern, zu seinen Kindern, die das glauben, gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt geht. Ich habe den Eindruck, für viele Christen bedeutet Christsein, möglichst viele christliche Dinge mit möglichst vielen anderen Christen zusammen an möglichst christlichen Orten zu machen. Das scheint irgendwie sicherer zu sein. Aber das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Und das ist auch nicht das, was Jesus gemeint hat, sonst wäre niemals eine Bewegung des Evangeliums in dieser Welt entstanden. Er ist in die Finsternis gekommen, an Orte, an die man normalerweise nicht geht, hat sich mit Menschen getroffen, die man normalerweise meidet, und hat sich mit denen abgegeben und ist für die gekommen, die ihn abgelehnt und letztlich dann getötet haben. Und dann sagt er, das ist der Auftrag für euch als Kirche, als Christen, als Kinder Gottes. Wir sind nicht als Subkultur geschaffen, sondern sind Salz und Licht in der Finsternis. An all den Orten, in all den Situationen, mit all den Dingen, die es gibt, weil Jesus sie geschaffen hat und weil wir sie deswegen haben. Im Urlaub, an der Arbeit, bei der Wanderung, beim Baden, in der WG, in der Nachbarschaft, bei Spaziergängen mit unseren Kindern, falls du einen Partner hast, mit oder ohne. In all dem, für all das gilt das. Und es kann sein, dass wir dafür einen Preis bezahlen müssen, wenn wir nicht nur Zuschauer bleiben. Es kann Beliebtheit sein, es kann fehlendes Verständnis von Menschen sein. Vielleicht wenden sich Leute von uns ab, weil sie uns für abgedreht und übertrieben halten. Davon sollten wir nicht überrascht sein und davon sollten wir uns nicht vom Weg des Evangeliums abbringen lassen. Wir waren im Urlaub mit unserem Wohnmobil auf Korsika und ich habe dort gemerkt, dass dieses schon etwas ältere Modell leicht nach rechts zieht. Und ich musste immer aktiv ein bisschen gegensteuern. Einfach laufen lassen wäre leicht gewesen, hätte aber ziemlich sicher wäre das tödlich ausgegangen an manchen der Straßen. Und ich dachte, so ähnlich ist es auch beim Evangelium. Wir haben ganz häufig so eine Tendenz in die eine oder andere Richtung Und Johannes will uns helfen, gegenzusteuern, egal in welche Richtung wir driften, um auf dem Weg des Evangeliums zu bleiben. Sowohl für uns persönlich, als auch für uns als Kirche. Also, auf die Frage, wer ist Jesus? Antwortet Johannes, Jesus ist Gott, Jesus ist Mensch und das hat Auswirkungen auf die Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Sie werden zu Kindern Gottes. Sein Leben kann dein Leben korrigieren, egal wie abgedriftet du unterwegs bist. Seine Liebe möchte dein Herz berühren. Seine Worte bringen für dich Klarheit und Orientierung. Sein Licht macht deine Dunkelheit hell. Und deine Geheimnisse können ans Tageslicht kommen. Und du kannst neue Orientierung bekommen. Und sein Tod gibt dir ewiges Leben. Was ist deine Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus?